Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Hört den Abschnitt, der der Predigt zugrunde liegt, der ist deutlich lang aus der Apostelgeschichte im 10. Kapitel und ich lese wie so oft aus der Basisbibel vor. Petrus ging hinunter und sagte zu den Männern, ich bin der, den ihr sucht, was führt euch zu mir? Sie antworteten, Hauptmann Cornelius hat von einem heiligen Engel den Auftrag bekommen, dich in sein Haus zu bitten. Er glaubt an den Gott Israels und lebt gerecht vor ihm. Beim ganzen jüdischen Volk genießt er hohes Ansehen. Er soll sich anhören, was du zu ihm zu sagen hast. Da ließ Petrus die Männer herein und nahm sie als Gäste auf. Am nächsten Morgen machte sich Petrus mit den Männern auf den Weg. Auch einige Brüder aus Joppe gingen mit. Einen Tag später trafen Petrus und seine Begleiter in Caesarea ein. Cornelius erwartete sie schon. Er hatte auch seine Verwandten und engsten Freunde zu sich eingeladen. Als Petrus ins Haus eintreten wollte, kam Cornelius ihm entgegen. Ehrfürchtig fiel er vor Petrus auf die Knie. Aber der zog ihn hoch und sagte, steh auf, ich bin auch nur ein Mensch. Während er sich mit Cornelius unterhielt, betrat er das Haus. Dort fand er viele Leute versammelt. Petrus sagte zu ihnen, ihr wisst ja, einem Juden ist es nicht erlaubt, Umgang mit einem Fremden zu haben oder ihn zu Hause aufzusuchen. Aber Gott hat mir gezeigt, dass man keinen Menschen als unvorschriftmäßig oder unrein bezeichnen darf. Deshalb bin ich eurer Einladung ohne Widerspruch gefolgt. Aber jetzt möchte ich gern wissen, warum ihr mich eingeladen habt. Cornelius antwortete, es war vor 3 Tagen, genau zur gleichen Zeit, um die 9. Stunde. Ich betete gerade in meinem Haus. Da stand plötzlich ein Mann vor mir, der ein prächtiges Gewand trug. Er sagte, Cornelius, Gott hat dein Gebet erhört und deine Gaben für die Armen gesehen. Schicke also jemanden nach Joppe und lass Simon zu dir bitten, der auch Petrus genannt wird. Er ist zu Gast bei dem Gerber Simon, dessen Haus am Meer liegt. Da habe ich sofort nach dir geschickt. Gut, dass du gekommen bist. Jetzt sind wir alle hier vor Gott versammelt, um zu hören, was der Herr dir aufgetragen hat. Petrus begann zu sprechen. Jetzt begreife ich wirklich, dass Gott nicht auf die Person sieht. Wer ihn ehrt und das tut, was vor ihm gerecht ist, den nimmt Gott an, ganz gleich aus welchem Volk er stammt. Lasst uns beten. Unser guter Gott, sende du uns deinen Heiligen Geist, damit wir verstehen, was wir hören und damit dein Wort in uns das tut, was du möchtest. Amen. Ihr Lieben, das gehört sich doch nicht. Das macht man bei uns nicht. Dafür gibt es klare Regeln. Wer von uns kennt solche Sätze nicht? Wir begegnen ihnen in der Familie, wenn das Weihnachtsessen alte Konflikte hervorbringt. Wir begegnen diesen Sätzen im Beruf, wenn Innovationen an dem Satz, das haben wir schon immer so gemacht, zerschellen. Und wenn wir ganz ehrlich sind, begegnen wir solchen Sätzen auch in der Kirche. Und zwar gar nicht so selten. Regeln sind ja für sich genommen erst einmal ganz neutral. Vielleicht sogar was Gutes. Sie geben uns eine Grundstruktur. Sie sind wie Leitplanken auf der Autobahn. Sie sorgen nämlich dafür, dass wir nicht in den Graben fahren. Sie sortieren die Welt für uns in richtig und falsch, in dazugehörig und fremd, in rein und unrein. Das sind jetzt nicht mehr unsere Kategorien, aber das war damals so, das, wonach man sortierte. Solche geistlichen Zäune, würde ich das mal nennen, die haben eine ganz angenehme Funktion, denn sie schaffen ein Gefühl, das macht irgendwie so diesen Eindruck von, ich stehe hier auf der richtigen Seite. Ich gehöre zu den Guten. Wir wissen, wie es geht. Wir wissen, wer Gott ist und was er oder sie von uns überhaupt möchte. Aber was passiert eigentlich, wenn Gott plötzlich diese Zäune eigenhändig ausreißt? Nicht, um uns schutzlos zu machen, sondern weil Gott will, dass wir endlich wieder den Menschen sehen, der auf der anderen Seite steht. Der Blick auf Petrus verdeutlicht genau das. Petrus ist ein absoluter Profi des Glaubens. Er weiß sehr genau, was auf dieser To-Do-Liste des Glaubens steht. Er weiß, was er tun muss, um Gott zu gefallen. Iss nichts Unreines. Begegne keinem Fremden und lass dich auch nicht einladen in sein Haus. Bleib nun unter deinesgleichen. Das ist nicht einfach nur Sturheit, das ist Teil seiner Identität. Bis jetzt. Diese Abgrenzung gibt ihm auch Halt. Und dann kommt unmittelbar vor unserem Abschnitt, ich habe das nicht auch noch vorgelesen, weil das war so schon lang genug, so eine spannende Vision, die dieser Geschichte vorausgeht und die eigentlich total relevant ist für den gesamten Abschnitt hier. Da steht Petrus nämlich auf dem Dach seines Hauses und sieht ein Leinentuch herunterkommen und auf dem sind ganz viele verschiedene Tiere, die alle im Judentum als unrein gelten. Und Gott gibt ihm den Auftrag, Petrus, schlachte und iss. Und Petrus, schlau wie er ist, sagt, auf gar keinen Fall. Du weißt selber am besten, dass ich all das nicht anfassen darf. Und Gott sagt, doch, doch. Hör auf, unrein zu nennen, was ich dir sage, was ich dir vorgebe und setze, was ich dir zur Verfügung stelle. Ich finde das total spannend. Für Petrus ist das da ein Schock, dieser Moment. Denn Gott widerspricht sich ja im Prinzip selbst. Diese Speisegebote, die sind im Alten Testament manifest. Die sind schwarz auf weiß festgehalten. Und Petrus will sich daran halten. Und Gott sagt jetzt auf einmal, nein, das soll nicht mehr gelten. Was Petrus hier lernt, das muss richtig schmerzhaft sein. Seine mühsam errichtete Heiligkeit war in Wirklichkeit ein Zaun. Ein Zaun, der ihn nicht nur vor dem Unreinen schützte, sondern ihn auf andere Weise auch vom Miteinander und von der Liebe abschnitt. Gott mutet Petrus hier eine radikale Bezugsrahmenerweiterung, schönes Wort, ne? Eine radikale Bezugsrahmenerweiterung mutet Gott Petrus zu. Gott sagt ihm nämlich, Petrus, deine Kategorien, in denen du so denkst, die sind viel zu klein. Rein ist deine Definition und eine menschliche Engführung. Ich sehe weiter und schaffe etwas Neues. Und dann kommt es zu dieser Begegnung in Caesarea. Da ist Cornelius, dieser römische Offizier, ein Vertreter der Besatzungsmacht, deren Stiefeltritte die Straßen Palästinas hallen lassen. Eigentlich ist Cornelius damit so die inszenierte Person des anderen, des Fremden, des Feindes sogar. Aber Gott hat auch an ihm schon gehandelt. Cornelius berichtet von diesem Engel, der ihm begegnet ist. Gott ist immer schon da, bevor wir mit unserer Theologie um die Ecke kommen. Das finde ich so schön. Das ist das befreiende Evangelium. Gott wartet nämlich nicht auf unsere Erlaubnis, jemanden zu lieben und ihm zu begegnen. Cornelius empfängt Petrus dann mit so einer sehr speziellen Geste. Eine, die uns aufhorchen lassen muss. Er wirft sich vor ihm nieder. Das theologische Schlauwort dafür heißt Proskynese. So, genug gezeigt, dass ich was gelernt habe. Die Idee dahinter ist, dass Menschen, die als heilig gelten, denen muss man irgendwie eine besondere Form der Ehrerbietung erweisen. Und das ist nun einmal das Niederfallen. Das kennen wir aus dem Alten Testament, wenn Mose vor Gott niederfällt, um ihm nicht von Angesicht zu sehen. Denn das ist tödlich, so wird es erzählt im Alten Testament. Und so begegnen Menschen anderen, die als heilig gelten. Er sieht in Petrus diesen heiligen Mann, einen Vermittler Gottes. Und Petrus, total cool, der zieht die Notbremse. Der zieht ihn richtig hoch, heißt es, und sagt, Moment mal, ich bin auch nur ein Mensch. Ich finde das total besonders. Wenn ich diesen Satz wirklich bedenke, ich bin auch nur ein Mensch. Wie oft haben wir nicht schon in der Kirchengeschichte und der Tradition dieses Amt überhöht, so dass der Mensch dahinter unsichtbar wurde? Wir haben Hierarchien gebaut, liturgische Abstände geschaffen, uns hinter Talaren und Schmuck versteckt. Wenn Menschen hier vorne am Altar knien, das ist von außen betrachtet eine so skurrile Situation. Vor wem kniet ihr? Ich bin mir total sicher, ihr wisst, dass ihr nicht vor mir als Pastor kniet. Und doch ist es das, was da sachlich passiert. Ihr kniet da vor mir. Gott ist unsichtbar. Wie schräg ist das eigentlich, ihr Lieben? Wie schräg ist das, dass Menschen sich vor anderen niederknien? Wenn es also so wäre, dass ihr diesen Eindruck habt, ihr kniet da vor mir oder meiner Rolle nieder, dann kommt Petrus mit seinem Hammer und sagt, hört auf damit. Dann würde auch ich euch am liebsten auf die Füße stellen. Lasst es bitte. Wenn euch das hilft, in Demut vor unserem Gott zu sein, gerne machen. Aber trennt das unbedingt. Niemand ist nämlich heiliger als jemand anderes. Niemand. Der Pastor ist nicht näher an Gott dran als jeder andere Mensch. Kein bisschen. Wir sind alle gleichermaßen bedürftig. In gewisser Weise sind wir wie die Bettler, die einander verraten, wo es das Brot gibt für den nächsten Tag. Diese Erkenntnis, finde ich, ist zutiefst entlastend. Ich muss nicht perfekt sein. Ich muss auch keine geistliche Aura ausstrahlen. Ich darf Mensch sein. Petrus gesteht damit etwas Erstaunliches dann in der Folge. Gott hat mir gezeigt, dass ich niemanden unrein nennen soll. Er erkennt, dass die alten Speisevorschriften, die durchaus hygienisch sinnvoll waren, das ist ein Grund, warum es sie gibt, dass diese Speisevorschriften zu einem Instrument der Ausgrenzung geworden sind. Man hat Gottes Gebote nicht selten benutzt, um sich über andere zu erheben, ein Stück weit was Besseres zu sein. Hand aufs Herz. Wo tun wir das heute noch? Ich glaube, das passiert auch. Wo suchen wir eher das Trennende als das Verbindende? Gerade bei uns in der SEG wissen wir um den hohen Wert von Bekenntnissen. Klaren Bekenntnissen. Das gibt nämlich auch Identität. Aber mit Petrus entdecke ich ja, dass Identität niemals zur Waffe werden darf. Wenn wir Abgrenzung brauchen, um uns unserer selbst sicher zu sein, dann ist das nicht Gottes Wille, sondern unsere Angst. Wie oft überhöhen wir Gottes Hinweis, nenne niemanden unrein. Wir meiden Menschen, deren Lebensentwürfe uns fremd sind. Wir schließen die aus, die in unser moralisches Raster nicht reinpassen. Wir halten uns für klug, so wie Paulus das an die Römer schreibt und kritisiert. Wir bauen Zäune um das Abendmahl und ganz subtil auch um unsere Gemeinschaft. Zäune, die Gott längst eingerissen hat. Der Abschnitt hier aus der Apostelgeschichte, der legt für mich zwei Prüffragen nahe, die irgendwie hilfreich sind, wenn wir uns um Gemeinde Gedanken machen. Und um das, was wir so tun und wie wir anderen begegnen. Erstens, schafft das, was wir tun, echte Beziehung, Verbundenheit und Begegnung? Oder dient es nur der Selbstbestätigung unserer eigenen Gruppe? Bringt es also Menschen zusammen, die sich nie begegnen würden? Hier an einer Stelle ist erkennbar, dass Petrus und Cornelius unmittelbar vertraut sind. Es heißt so ganz lapidar, während sie ins Haus gehen, reden sie miteinander. Die sind auf einmal direkt im Kontakt. Da ist keine religiöse Steifheit mehr, da ist Leben miteinander. Und die zweite Frage, bringt es das Evangelium weiter, was wir tun? Also bringt es Menschen zum Leuchten? Fühlen sie sich durch unser Handeln bedingungslos angenommen oder spüren sie ganz subtil einen Leistungsdruck, dass sie erst unser Vokabular lernen müssen, dass sie erst richtig werden müssen, bevor sie wirklich dazugehören? Wenn eine Regel, eine Tradition, eine Ordnung oder eine Haltung eine dieser zwei Fragen mit Nein beantworten muss, dann ist es Zeit, das zu dekonstruieren, also abzubauen. Dann geht es nämlich nicht um Gottes Begrenzung, sondern um unsere menschliche Enge. Das Wunderbare an dieser Geschichte ist ja, Gott handelt schon ohne unser Zutun. Gott schenkt Petrus diese Vision, die ihm aus der Enge herausführt, schenkt Cornelius die Sehnsucht und diesen Auftrag, Petrus zu begegnen. Alles geht hier von Gott aus. Wir müssen nicht kämpfen, um Gott zu gefallen. Wir gefallen ihm schon in Christus. Und genau aus dieser Freiheit heraus werden wir auch verantwortlich. Nicht um geliebt zu werden, sondern weil wir geliebt sind, können wir es uns leisten, unsere Privilegien, die wir haben, und unsere Klugheit loszulassen. Wir sind befreit, sodass wir das Haus der Geborgenheit aufrichten, also unsere Gemeinde als solche, und das weit offen halten. Ein Haus, in dem wir die dicke Wintermütze der Vorurteile absetzen können, indem wir den Schal des Selbstschutzes ablegen, weil es hier warm genug ist, weil wir Gottes Geist begegnen, der hier weht, der keine Gesichter ansieht, sondern die Herzen. Ihr Lieben, Gott holt uns aus Engführungen heraus, lädt uns ein zu einer Begegnung, die vieles verändert. Wir wissen, wir sind auch nur Menschen. Unendlich geliebte Menschen. Und mein Gegenüber ist genau das auch. Was für ein Geschenk. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.